SR Info. Bilanz am Abend.
Abschiebungen und Asylpolitik, wie zwischen dem Anschlag von Solingen und den Wahlen im Osten auf einmal alles schneller geht. Die Houthi-Rebellen und ihr Propagandavideo mit unklarem Timing, dadurch neue Verwirrung und weiterhin das Risiko einer Ölpest im Roten Meer. Und die Arbeitslosenzahlen im Saarland und warum die Wiedereingliederung oft schwierig ist. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Herzlich willkommen. 28 Personen, allesamt verurteilte Straftäter, alle ohne Bleiberecht in Deutschland, so sah laut Bundesregierung die Passagierliste der Chartermaschine aus, die heute früh von Leipzig aus nach Afghanistan gestartet ist. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren hat Deutschland damit wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Und auch wenn dieser Abschiebeflug nach Angaben aus Sicherheitskreisen schon länger geplant war, er fügt sich nahtlos ein in die Debatte um Asylpolitik nach dem Anschlag von Solingen und vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Barbara Kostolnik berichtet.
Der Bundeskanzler ist wie so oft die Ruhe selbst. Am Rande eines Wahlkampftermins in der Nähe von Leipzig, sagt Olaf Scholz.
Ich habe angekündigt, dass wir auch Straftäter nach Afghanistan wieder abschieben werden. Das haben wir sorgfältig vorbereitet, ohne groß darüber zu reden, weil solches Vorhaben ja nur gelingt, wenn man sich da Mühe gibt, wenn man das sorgfältig und sehr diskret macht. Heute ist das erfolgt,
kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, in denen das Thema irreguläre Migration eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Zufall, wird der SPD-Innenexperte Sebastian Hartmann gefragt und winkt unwirsch ab.
Zufälle, das ist eine unangemessene Einordnung, darum geht es nicht, denn so etwas braucht Vorbereitung. Hier haben Länder und Bund kooperiert, es geht um Gefährder, es geht um die schwersten Straftäter. Das ist nicht eine Spontanaktion.
Die Abschiebeaktion, also der erste Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme durch die Taliban vor 3 Jahren, ist dennoch brisant, auch wenn die Bundesinnenministerin beteuert.
Es geht um eine Rechtsdurchsetzung. Die Menschen waren vollziehbar ausreisepflichtig nach dem geltenden Recht in Deutschland. Und dieses geltende Recht haben wir heute durchgesetzt.
Hat man für die Abschiebung auch mit den Taliban gesprochen, die in ihrem Land Menschen foltern, hinrichten und Frauen aus dem öffentlichen Raum verschwinden lassen wollen? Faeser sagt nein.
Es gab keine direkten Kontakte Deutschlands mit Afghanistan oder Taliban, aber wir haben das mit Partnern umsetzen können.
Und was ist mit dem kolportierten Handgeld von 1.000 Euro pro Kopf?
Das ist Sache der Länder, deswegen verweise ich dort auch nochmal dorthin, warum Länder so etwas tun. Das ist ein übliches Verfahren, um die Rechtssicherheit herzustellen, damit man von Gerichten nicht aufgehoben wird.
Aus den Bundesländern kommt überwiegend Lob. Höchste Zeit, dass die Bundesregierung in die Gänge kommt, sagt Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU. Auch Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg äußern sich ähnlich. Die Union zeigt sich hochzufrieden. Innenpolitiker Alexander Trom freut sich, dass die Bundesregierung ihre Blockade, wie er es nennt, aufgegeben habe und fragt:
Wann findet der erste Abschiebeflug oder die erste Abschiebung nach Syrien statt?
Diese Frage stellt sich auch FDP-Politiker Manuel Höferlin. Er verbindet sie mit einer Erwartung an seine Ampelregierung.
Wir Freien Demokraten bauen darauf, dass die Bundesregierung auch in Zukunft nach Afghanistan und nach Syrien Rückführungen vornehmen wird und dass in weiteren Ländern endlich auch Rückführungen gerade von Straftätern und Gefährdern durchgeführt werden.
Problematischer sehen das die Grünen. Deren Chef Omid Nuripur legt Wert darauf, dass jetzt Straftäter abgeschoben wurden.
Wir wollen in diesem Land keine Schwerverbrecher, die verlieren ihren Schutzstatus. Gleichzeitig ist es so, dass Leute, die Schutz brauchen, auch Schutz bekommen. Gerade diejenigen, die vor Islamisten fliehen aus Afghanistan. Frauen, Kinder und Zivilisten sind hier willkommen.
Auch Menschenrechtsgruppen warnen, niemand dürfe in ein Land abgeschoben werden, wo Folter droht, heißt es von Amnesty International. Und Pro Asyl schreibt, die Abschiebung heute könne einen Schritt Richtung Normalisierung der Taliban-Regierung bedeuten.
Die saarländische Landesregierung und auch die Saar-FDP haben die von der Bundesregierung vorgelegten verschärften Regelungen begrüßt. Kritik kommt von der Opposition im Landtag. Jannik Böffel fasst zusammen.
Für die saarländische CDU-Fraktion ist es nur ein erster Schritt, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Schäfer. Es brauche viel weitergehende Maßnahmen und einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik. So könnten unter anderem systematische Grenzkontrollen die irreguläre Migration begrenzen. Noch weiter in der Kritik geht der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr. Es sei einfach nur noch peinlich, so Dörr wörtlich. Man wolle jetzt 2 Tage vor der Wahl in Ostdeutschland die Leute für dumm verkaufen. Stattdessen müsse man die Menschen, die in Deutschland nichts zu suchen hätten, ausweisen. Die Gesetze, die jetzt gelten, müssten eingehalten werden. Kritik aus anderer Warte kommt hingegen vom saarländischen Flüchtlingsrat. Die Maßnahmen seien nicht geeignet, zentrale Probleme anzugehen. Stattdessen würden sie gegen Grund- und Menschenrechte verstoßen, so Vorstandsmitglied Schunk. Nicht die Nationalität, sondern der soziale Status sei entscheidend, ob jemand straffällig werde. Hier müsse man ansetzen.
Gefühlt kommt jetzt einiges ins Rollen nach dem tödlichen Anschlag von Solingen. Als wollte die Bundesregierung zeigen, dass sie im Fall der Fälle eben doch schneller entscheiden kann, ohne ewige Streitereien. Aber handelt sie jetzt richtig? Dazu der Kommentar von Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Geht doch. Erst legt die Ampelregierung ein durchaus umfangreiches Sicherheitspaket vor. Einen Tag später werden 28 afghanische Straftäter per Flugzeug in ihr Heimatland abgeschoben. Das erste Mal seit der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren. Die Bundesregierung setzt damit ein Zeichen der Handlungsfähigkeit. Und das ist auch dringend nötig. Nach dem Messeattentat von Solingen hat die sonst so zerstrittene Ampel nicht mal eine Woche gebraucht, um sich auf Maßnahmen zu verständigen. Wer hätte das der Koalition zugetraut? Und dass der offenbar seit Monaten vorbereitete Abschiebeflug jetzt abheben konnte, 2 Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, ist mindestens ein glückliches Timing. Möglich geworden sind die Fortschritte, weil der Handlungsdruck enorm ist. Das Attentat von Solingen hat nur 3 Monate nach dem tödlichen Messeangriff gegen einen Polizisten in Mannheim erneut deutlich gemacht, dass in der deutschen Asyl- und Migrationspolitik einiges aus dem Ruder gelaufen ist. Es geht dabei nicht nur um einzelne Terrorattacken, sondern auch um ein sich breitmachendes Unsicherheitsgefühl angesichts einer deutlich steigenden Zahl von Messeangriffen, an denen Ausländer weit überproportional beteiligt sind. Und es geht auch darum, dass rund 230.000 Asylsuchende ausreisepflichtig sind, sie aber trotzdem im Land bleiben. Auch der mutmaßliche afghanische Attentäter von Mannheim war so ein Fall. Geht nicht, hieß es bislang häufig, wenn über Verschärfungen diskutiert wurde. Innerhalb der Bundesregierung kam das Argument vor allem von Seiten der Grünen. Grenzkontrollen gehen nicht, Kürzungen von Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylsuchende gehen nicht, Abschiebungen nach Afghanistan gehen nicht. Der Handlungsdruck ist nun aber so groß, dass vieles doch zu gehen scheint. Das ist gut so. Denn wenn der Staat den Eindruck erweckt, dass ihm die Kontrolle entgleitet, stärkt das diejenigen, die einen ganz anderen Staat wollen. Nichts zu tun, würde der AfD immer weitere Wähler zutreiben. Die Ampelparteien und die Union sind gut beraten, bei diesem Thema nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, das Sicherheitspaket vielleicht noch zu verbessern und im Zweifelsfall die Asylregelungen weiter zu verschärfen. Die Union sollte trotz der verständlichen Interessen einer Oppositionspartei nicht vergessen, dass die Flüchtlingspolitik von CDU-Kanzlerin Angela Merkel der Ausgangspunkt war für viele Probleme, die wir heute haben. Ein gegenseitiges Blame Game, also mit dem Finger aufeinander zu zeigen, zwischen Ampel und Union, zwischen dem Bund und den Ländern, ist dem Thema nicht angemessen. Rauft euch zusammen, da geht jetzt was.
Die Meinung von Martin Polanski. Es erinnert ein wenig an den berüchtigten Juna-Bomber, der in den 70er bis 90er Jahren die USA mit seinen Paketbomben und seinen politischen Manifesten in Atem gehalten hat. Es geht um diese Schlagzeile: Sicherheitsbehörden warnen vor Brandsätzen in Paketen, die via Luftfracht verschickt werden. Feuer ist so ziemlich das Schlimmste, was an Bord eines Flugzeugs passieren kann. Dementsprechend ernst nehmen die Behörden die Vorfälle, die es schon gegeben hat und die jetzt bekannt geworden sind. Michael Götschenberg berichtet.
In dieser Woche ging ein Warnhinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts an deutsche Unternehmen. Gewarnt wird vor Brandsätzen in Luftfrachtgut. Im DHL-Logistikzentrum in Leipzig war ein ganzer Container mit Luftfracht in Brand geraten. Offenbar, weil sich in einem Paket eine selbstzündende Brandvorrichtung befunden hatte, heißt es in Sicherheitskreisen. Darüber hinaus soll es weitere Fälle dieser Art geben, unter anderem in Großbritannien und den USA. In dem Warnhinweis von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt heißt es, es müsse in Betracht gezogen werden, dass weitere Pakete mit unkonventionellen Brandvorrichtungen versendet worden seien oder noch versendet werden. In Deutschland hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen. Die Pakete wurden demnach von Privatpersonen verschickt und enthielten elektronische Geräte und Behältnisse mit Flüssigkeiten. Die hohen Kosten für den Versand hätten in einem wirtschaftlichen Missverhältnis zum Warenwert gestanden, heißt es in dem Warnhinweis. Von einem Zusammenhang mit russischen Sabotageakten ist in dem Warnhinweis nicht die Rede. Dies könne aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es in Sicherheitskreisen. Dies erklärt auch, warum der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen hat.
Die Houthi-Rebellen im Jemen machen ernst. Schiffe im Roten Meer bedrohen tun sie schon länger, beschießen auch, doch die Raketen oder Drohnen der Rebellen werden in der Regel von Kriegsschiffen abgefangen, die im Rahmen der EU-Mission Aspides in der Region sind. Der Angriff jetzt hat eine neue Dimension. Ein griechischer Tanker mit 150.000 Tonnen Rohöl an Bord, zunächst manövrierunfähig geschossen, die Besatzung geflüchtet. Und jetzt verbreiten die Islamisten ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie erst Sprengsätze auf dem Oberdeck des Schiffes anbringen und diese dann von einem Boot aus zünden. Sabina Matay berichtet.
Es ist ein Werbevideo des Terrorismus, das Houthi-nahe Medien jetzt veröffentlichten. Vermummte in Tarnanzügen, bewaffnet mit Sturmgewehren, entern die verlassene Sunion im Roten Meer. Die Aufnahmen zeigen massive Einschusslöcher an der Bordwand. Dann werden offenbar Sprengsätze auf den Luken an Deck des griechischen Öltankers angebracht. Gleich darauf sind zeitgleich mindestens 6 Detonationen zu sehen, gefolgt von mehreren Bränden an Bord. Aus dem Off erschallt der vielstimmige Ruf: Sieg dem Islam, wir haben es vollbracht. Die Aufnahmen werfen Fragen auf, etwa diese: Wann wurden sie gefilmt? Gleich nach dem Angriff der Miliz auf den Tanker Anfang letzter Woche oder erst später? Und warum veröffentlicht die Gruppe das Video ausgerechnet jetzt? Gerade hatte ein Sprecher der Terrororganisation erklärt, die Houthis gestatteten das Abschleppen des havarierten Tankers. Bislang hatte die Miliz das mit der Androhung von Gewalt verhindert. Nun soll sie nach Angaben der iranischen UN-Vertretung in New York aus humanitären und ökologischen Gründen zugestimmt haben. Die Sunion hat 1 Million Barrel Rohöl geladen. Sollte es austreten, droht eine verheerende Ölpest im Roten Meer. Die EU-Mission Aspides erklärte allerdings am Mittwoch, noch sei kein Öl aus dem havarierten Schiff ausgetreten. Die Houthis gehören zur sogenannten Achse des Widerstands, die vom Iran angeführt wird. Sie kontrollieren weite Teile des Jemen und greifen seit Oktober immer wieder Handelsschiffe auf dem Roten Meer an. Angeblich aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Wie sieht's aus in Sachsen vor dem Wahlwochenende? Darauf schauen wir gleich. Zuerst weitere Themen des Tages im schnellen Überblick mit Katrin Aue.
Bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden gab es außerdem 28 Verletzte. Die Fliegerbomben schlugen in mehreren Stadtteilen ein. Sie trafen unter anderem ein 12-stöckiges Wohnhaus. Präsident Selenskyj forderte von den westlichen Partnern erneut, die ukrainische Luftabwehr zu stärken. Außerdem sei eine Freigabe weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland erforderlich. Regionen mit viel Wind- und Solarkraft sollen ab dem kommenden Jahr bei den Stromnetzgebühren entlastet werden. Die Bundesnetzagentur hat heute ein Konzept vorgelegt, um die Gebühren deutschlandweit fairer zu verteilen. Regionen, die viel in erneuerbare Stromerzeugung investieren, haben erhebliche Kosten für den Umbau der Netze. Diese Kosten werden bisher nur regional auf die Kunden umgelegt. So sind etwa in Brandenburg die Netzgebühren besonders hoch. In Zukunft sollen die Kosten auf alle Verbraucher in Deutschland verteilt werden. Die Netzentgelte machen im Schnitt rund ein Viertel der gesamten Stromkosten privater Haushalte aus. Im Saarland haben bisher 3 Vereine Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen gestellt. Das hat das Ministerium für Verbraucherschutz auf Anfrage mitgeteilt. Die Anträge würden aktuell noch geprüft. Es sei noch kein Cannabis-Club im Saarland zugelassen worden. Die Anträge können seit dem 1. Juli gestellt werden. In Anbauvereinigungen darf Cannabis zum Eigenkonsum von Mitgliedern angebaut und an Mitglieder weitergegeben werden. Der Eugen Helmleb Übersetzerpreis geht in diesem Jahr an die Französin Claire de Oliveira. Sie hat wichtige Klassiker deutschsprachiger Literatur, etwa von Josef Roth, Elias Canetti, Franz Kafka oder Thomas Mann, neu übersetzt. Auszüge aus dem Zauberberg werden bei der Preisverleihung am 9. September in Sulzbach vorgetragen. Der mit 10.000 Euro dotierte Helmleb-Preis würdigt das Andenken des Sulzbacher Übersetzers und Autors.
Wenn heute in Sachsen Landtagswahl wäre, dann wäre der Wahlsieger wahrscheinlich der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Das ZDF-Politbarometer sieht seine Partei mit 33% knapp vor der AfD, mit 30%. Mit viel Abstand und 12% folgt das Bündnis Sarah Wagenknecht. SPD und Grüne liegen bei jeweils 6%. Klingt nicht nach einfachen Vorzeichen. Jetzt ist die Wahl in Sachsen und auch in Thüringen zwar nicht heute, aber auch nicht mehr weit hin, nämlich übermorgen. Daniela Karls war in dieser Woche in Sachsen unterwegs, auf verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen, um herauszufinden, wie die Stimmung ist.
Auf dem Dresdner Schlossplatz haben sich hunderte Menschen versammelt. Sie warten auf Sarah Wagenknecht. Ein Musiker, der auch regelmäßig in Moskau auftritt, stimmt das Publikum schon mal ein. Frieden, das große Thema in diesem Wahlkampf und beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Dann kommt die Namensgeberin der neuen Partei auf die Bühne, diesmal im silbernen Glitzerkleid, und beginnt mit einem landespolitischen Appell.
Wir alle und vor allem dieses schöne Sachsen, wir haben eine bessere Politik verdient und das BSW ist angetreten dafür. Deswegen toll, dass Sie alle hier sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und lassen uns den Sonntag zum Beginn eines neuen Aufbruchs machen. Für Sachsen, aber auch für die gesamte Bundesrepublik.
Von diesem neuen Aufbruch für Sachsen träumt auch die AfD. In Umfragen liefert die AfD sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU mit Werten um die 30%. Eine regierungstragende Mehrheit ist mangels williger Koalitionspartner nicht in Sicht, aber dennoch bleibt das Ziel für Spitzenkandidat Jörg Urban, die Regierung anzuführen.
Ja, wir müssen so stark werden, dass wir am Ende alleine regieren können. Und das Ziel muss sein, dass wir es schaffen, eben Parteien, die jetzt schon sehr klein sind, wie die Linke, die Grüne, die SPD, aus dem Landtag rausgewählt.
Das Kalkül, werden nur wenige Parteien in den Sächsischen Landtag gewählt, könnte auch ein Ergebnis von um die 40% für eine absolute Mehrheit reichen. Und in der Tat müssen Linke, SPD und Grüne um ihren Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag bangen. Sie liegen in den Umfragen knapp unter oder über der 5%-Hürde. Das treibt auch den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Wahlkampfauftritt in Leipzig um.
Es wird den Unterschied für Sachsen machen und als Bundesminister sage ich es für Deutschland machen, ob Bündnis 90 die Grünen in den Landtag kommen und in die Regierung reinkommen. Denn wenn sie nicht in den Landtag oder in die Regierung reinkommen, dann wird es in Sachsen eine Regierung nicht geben, die frei von Populisten ist.
Doch gegen eine Neuauflage der derzeit regierenden Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen macht die CDU bei jeder Gelegenheit Stimmung. CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer.
Wir treten dafür ein, dass die irreguläre Migration begrenzt wird, dass die Zahlen drastisch nach unten gehen. Und auch deswegen gehören die Grünen in keine weitere Regierung, weil das mit denen nicht möglich ist, meine Damen und Herren.
Doch mit wem will die CDU dann regieren? Geht man nach den Umfragen, bleibt eigentlich nur noch eine CDU-BSW-Koalition, eventuell mit der SPD. Eine Vorstellung, über die viele CDUler im Moment am liebsten gar nicht reden würden. Über die Fehler der Ampel dafür umso lieber. CDU-Chef Friedrich Merz ruft gar zur Abrechnung mit der Bundesregierung auf.
Schon am nächsten Sonntag können Sie ein Urteil abgeben über die Ampel. SPD, FDP und Grüne stehen, soweit ich es weiß, immer noch zur Wahl in Sachsen.
Das Mantra von Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer war bisher, dass die Landtagswahl eine Sachsenwahl sei und dass es eben nicht um Berlin oder Brüssel gehe. Doch je näher der Wahltermin kommt, desto schriller und eben auch widersprüchlicher werden die Töne. Bei dieser sächsischen Landtagswahl geht es für viele um viel. Das ist in diesen Tagen nicht zu überhören.
Oft ist in den vergangenen Tagen und Wochen der Begriff Schicksalswahl gefallen. Der Politikwissenschaftler André Brodotz von der Uni Erfurt sieht das aber vor allem in Thüringen.
dahingehend, dass wir wieder eine Chance bekommen auf eine Mehrheitsregierung. Thüringen ist jetzt das erste Land in der Geschichte der Bundesrepublik, das eine ganze Legislaturperiode von einer Minderheitsregierung regiert wurde. Und das waren zwangsläufig nicht die besten Zeiten, weil wahnsinnig viele Kompromisse zwischen sehr vielen Parteien gemacht wurden. Und da hat die Politikverdrossenheit leider einen sehr hohen Schub hier bekommen.
In der SR-Info-Bilanz am Mittag habe ich vorhin ausführlich mit André Brodolz gesprochen. Auch über die Prognosen für Thüringen, die eine Koalition unter anderem aus CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht durchaus wahrscheinlich machen. Denn in Thüringen ist das BSW noch ein gutes Stück stärker als in Sachsen. André Brodolz erklärt, wie das theoretisch laufen könnte.
Auf den ersten Blick, wenn wir uns die Programme anschauen, gibt es einige Felder, wo man sich, glaube ich, sehr schnell nahe kommt. Ich denke da an die Migrationspolitik, Energiepolitik. Da sind die beiden Parteien nicht weit auseinander. Auch bei der Gesellschaftspolitik, so Genderfragen und Ähnliches. Schwieriger sind die natürlich die außen- und sicherheitspolitischen Fragen rund um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber auf Landesebene sind das Fragen, die dort eigentlich nicht entschieden werden. Sollte es etwa im Bundesrat mal für eine gemeinsame Regierung tatsächlich zwingend werden, sich diesbezüglich zu verhalten, wird man in einem Koalitionsvertrag vorsehen, sich dann zu enthalten. Sicherlich wird so ein Koalitionsvertrag auch eine Formel vorsehen, dass man für Frieden und Diplomatie eintritt. Das können, glaube ich, immer alle unterschreiben. Deswegen lässt sich diese große Differenz auf diesem Politikfeld auf Landesebene ausräumen. Auf der Bundesebene stellt sich das fürs nächste Jahr aber natürlich ganz anders dar.
Und das ausführliche Gespräch mit dem Politikwissenschaftler André Brodolz aus unserer Sendung heute Mittag können Sie gerne auch in voller Länge nachhören auf sr2.de, oben auf Sendungen A bis Z, dann die Bilanz am Mittag auswählen und dann kommen Sie da zum Podcast-Feed. Und am Sonntagabend versorgen wir Sie hier auch mit den neuesten Informationen zur Wahl in einem SR-Info-Wahlspezial zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ab 18 Uhr. 2.872.000. So viele Menschen waren in Deutschland im August auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote ist damit verglichen mit Juli leicht gestiegen auf 6,1%. Und wie das Ganze im Saarland aussieht, das erklärt uns jetzt Jimmy Booth.
Vor gut 1,5 Jahren ersetzte das Bürgergeld Hartz IV. Das Sozialhilfesystem wurde dadurch nicht grundlegend geändert. Ein Ziel der Bundesregierung war es aber, mehr Menschen durch Qualifizierungen zurück in Arbeit zu bringen. Doch noch ist der Erfolg überschaubar. Die Diakonie, ein Träger von Weiterbildungen, würde gerne mehr anbieten, hat aber Schwierigkeiten, die Förderungen dafür zu erhalten, sagt die Abteilungsleiterin berufliche Integration bei der Diakonie Saar, Astrid Klein-Nalbach.
Das liegt daran, und da sind wir ja in ganz engem Austausch und in gutem Kontakt mit den Jobcentern, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die die Voraussetzungen erfüllen, um diese Maßnahmen tatsächlich auch durchlaufen zu können. Das liegt zum einen an fehlenden schulischen Basiskompetenzen, das liegt zum Teil an Sprachkenntnissen und das liegt in großen Teilen aber auch an fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
1066 Menschen in Grundsicherung haben seit letzten Sommer im Saarland eine Weiterbildung begonnen. Das sind nur 47 mehr als im Vorjahr, als es noch Hartz IV gab. Die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz, sieht Licht und Schatten in der Entwicklung.
Dort können wir sehen, dass die bis 35-Jährigen die Hälfte der Zahl derer ausmacht, die in Weiterbildung geht. Das ist eine schöne Entwicklung. Aber es ist für manche, die schon lange im Bürgergeldbezug sind, ein weiter Weg, vor allem bis zu einer abschlussorientierten, bis zu einem Abschluss in der Weiterbildung. Wir begleiten da gut.
Bis März gab es noch einen Bürgergeldbonus von 75 Euro im Monat. Den bekamen Empfänger, wenn sie an Weiterbildungen teilnahmen. Doch dieser Bonus wurde vom Bundestag für viele neu beginnende Maßnahmen gestrichen. Dass nun ein finanzieller Anreiz fehlt, sieht die Diakonie kritisch. Denn wenn Menschen an Weiterbildungen teilnehmen, könnten sie auch oft vermittelt werden.
Wir haben uns bei unseren Angeboten sehr auf Mangelberufe konzentriert. Das heißt, wir machen Angebote im Bereich der Pflege und Hauswirtschaft und haben dort hervorragende Erfolgsquoten. Wir haben ungefähr 50% derjenigen, die die Maßnahmen beenden, münden auch entweder direkt in den ersten Arbeitsmarkt oder in eine Vollausbildung, zum Beispiel im Bereich der Altenpflege oder Pflege generell ein.
Aktuell beziehen fast 60.000 erwerbsfähige Saarländerinnen und Saarländer Bürgergeld. Hinzu kommen knapp 23.000 Personen, die nicht als erwerbsfähig gelten, vor allem Kinder.
Informationen von Jimmy Booth. Wir schauen auf die Paralympischen Sommerspiele in Paris. Die wichtigsten Ergebnisse des Tages hat Philipp Weißkirch.
Eine Medaille ist schon sicher, aber das Tischtennis-Doppel Stefanie Grebe und Juliane Wolf hofft natürlich auf Gold. Im Finale am Abend geht es gegen das favorisierte Duo aus China. Eine Medaille wollte auch das deutsche Mixed, Sandra Mikulaschek und Thomas Brüchle. Doch sie verpassten den Einzug ins Halbfinale knapp nach einem 2:3 gegen ein Duo aus Thailand.
Waren gut drin und dann waren ein, zwei unglückliche Bälle, würde ich mal sagen, wo wir nicht weggekommen sind von den Thailändern. Ein, zwei Punkte, die vielleicht entschieden haben. Weil es war eigentlich ein 50-50-Spiel, von Anfang bis zum Ende.
Einen besonderen Moment erlebte Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje. Die 20-Jährige erreichte am Vormittag als Zweite des Vorlaufs über 5000 Meter souverän das morgige Finale. Vor allem aber genoss Menje die Atmosphäre im sehr gut besuchten Stade de France.
Wenn man hier reinkommt, ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Also. Und ja, es ist Freitagmorgen. Es wird wahrscheinlich am Wochenende noch voller. Und das ist total crazy, dass es jetzt an einem Freitagmorgen schon so voll ist. Das ist unglaublich.
Tolle Stimmung auch beim Schwimmen, wo nachher für den erst 18-jährigen Maurice Wedekam auf seiner Paradestrecke, die 100 Meter Brust, eine Medaille möglich ist.
Fanden Sie es heute heiß? Bis zu 31 Grad waren für heute im Saarland angesagt. Nicht der heißeste Tag des Jahres, aber zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit schon ein Klopper. Aber auch wenn es anstrengend ist bei solchen Temperaturen, wollen wir jetzt mal zusammen den Blick über den Tellerrand wagen. Der ist im Leben eigentlich nie falsch. Erst recht nicht in der Diskussion ums Klima und darum, wie sich das auch auf die Gesellschaft auswirkt. USA-Korrespondentin Katrin Brandt ist nach Phoenix im Bundesstaat Arizona gereist, mitten in eine Hitzewelle. Und sie wollte dort auch herausfinden, was macht das mit den Leuten, für die die Abkühlung nicht per Knopfdruck kommt.
Long time no see.
I know, you too.
What the heck? Jennifer, right?
Lange nicht gesehen. Jennifer, stimmt's? Es ist ein Morgen im August in Phoenix, Arizona und schon um die 40 Grad heiß. Damian, ein junger Sozialarbeiter, hat die Scheibe runtergekurbelt. Draußen in der Hitze steht eine Frau von vielleicht 30 Jahren. Ihre sommersprossige Haut ist im Nacken und auf den Schultern von der Sonne schwer verbrannt. Der Sozialarbeiter gibt ihr eiskaltes Wasser in Plastikflaschen und verwickelt sie in ein Gespräch. Damian arbeitet für die Phoenix Rescue Mission, eine religiös geprägte Hilfsorganisation, die sich um Obdachlose in Arizona kümmert und ihnen Angebote macht, um von der Straße wegzukommen. Die Hitze kann dabei helfen.
Obdachlosigkeit nervt sowieso. Und dann keine Möglichkeit zu haben, der Hitze zu entkommen, das kann Leute dazu bringen, sich schneller zu verändern.
In Phoenix und Umgebung sind weit über 9000 Menschen obdachlos, fast ein Drittel mehr als vor der Pandemie.
Was wir auch erleben, ist eine steigende Zahl von Hitzetoten unter der obdachlosen Bevölkerung. Der Drogenmissbrauch nimmt zu, auch durch Fentanyl. Das heißt, wir kommen schlechter in Kontakt mit den Leuten.
Sagt Nathan Smith, der Programmdirektor der Rescue Mission. Voriges Jahr sind in Phoenix und Umgebung 645 Menschen hitzebedingt gestorben, so viel wie nie zuvor. Die meisten von ihnen waren ältere Männer, die meisten standen unterm Einfluss von Alkohol oder Drogen, viele waren obdachlos. Dieses Jahr könnten es noch mehr werden. Als ich hier aufgewachsen bin, sind wir tagsüber schwimmen gegangen und nachts sind wir mit dem Fahrrad herumgefahren, weil es kühler wurde. Es war nicht kalt, aber es waren so um die 27 Grad. Aber diese Zeiten sind vorbei, sagt Sarah Porter, Expertin für Wasserwirtschaft an der Arizona State University. Das Hauptproblem für Phoenix sind die urbanen Hitzeinseln.
The problem that Phoenix has with heat is primarily urban heat island.
Phoenix besteht fast komplett aus Asphalt und Gebäuden. Grün findet man hier nur sporadisch. Das heißt, die Stadt kühlt nachts nicht ab. Am Flughafen ist die Temperatur seit Wochen nicht mehr unter 32 Grad gesunken. Seit Ende Mai liegen die Höchsttemperaturen zudem täglich bei 38 Grad und mehr. Das hat es noch nie gegeben. Für die Menschen ohne festen Wohnsitz gibt es eine Reihe von Angeboten, sagt Nathan Smith von der Rescue Mission. Es gibt mehr Übernachtungsplätze und es gibt mehr Tageszentren, sagt Nathan Smith, in denen man zwar nicht übernachten kann, aber wo es eine Klimaanlage, eine Mahlzeit, etwas Wasser oder Ähnliches gibt. Für die Hilfsorganisationen bleibt es deshalb die wichtigste Aufgabe, die Obdachlosen zu finden und ins Gespräch zu kommen. Ein Geduldsspiel, sagt Sozialdemokraten. Sozialarbeiter Damian, nachdem Jennifer wieder ihrer Wege gezogen ist. Heute sei es darum gegangen, ihr Stoff zum Nachdenken zu geben über ihr Leben und die Möglichkeiten, einen Job oder eine Wohnung zu finden. Vielleicht, sagt Damian, denkt sie bis zum nächsten Treffen nach und stellt dann fest, er hat recht. Und das wäre schon ein Erfolg.
Katrin Brandt hat aus Arizona berichtet. Ganz so heiß wie dort wird es im Saarland die nächsten Tage nicht, aber es ist dennoch nicht ohne. Der Abend heute bleibt trocken, nur im Norden sind noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht wird es dann klar, die Temperaturen gehen ein wenig zurück, aber nicht unter 20 bis 16 Grad. Morgen geht es etwas bewölkt los, ab dem Mittag setzt sich aber überall die Sonne durch, dazu 28 bis 32 Grad und der Sonntag wird dann ein Gemisch aus Sonne und Quellwolken. Am Nachmittag hier und da auch Schauer und Gewitter möglich, das Ganze bei bis zu 33 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Ich sag danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen entspannten Abend. Die passende Musik dazu bekommen Sie jetzt direkt frei Haus.